Okay, Tong Jin, ich nehme dich jetzt mal mit nach Hollywood. Was ja viele US-Filme gemeinsam haben, sind klare Rollenverteilungen und Feindbilder. Hollywood liebt die Dualität von Gut und Böse. Außerdem erzählen sie oft die Geschichte des amerikanischen Traums. Vom Tellerwäscher zu Millionären, vom sozialen Aufstieg, von Reichtum. Hollywood, das ist eine Kultur und die hat die ganze Welt beeinflusst. Die Bilder von Erfolg und Misserfolg sind eine amerikanische Nationalerzählung. Und diese klassische Hollywood-Dramaturgie hat viel mit dem Thema dieser Folge zu tun. Es geht um die Medien und ihren Beitrag zum Riss in der US-Gesellschaft. Und um einen Politiker, der mit Hollywood-Methoden erfolgreich ist.
They want to silence me because I will never let them silence you. They want you silent. And I am the only one that can save this nation because you know they're not coming after me, they're coming after you, and I just happen to be standing in their way and I will never be moving.
Er sagt also, ich übersetze mal ein bisschen, ich werde nicht zulassen, dass sie euch zum Schweigen bringen. Ich bin der Einzige, der diese Nation retten kann. Sie sind hinter euch her, aber ich werde euch beschützen.
Tja, im Film würde man sagen, the klassische Call of a Hero.
Und das nutzt Donald Trump auf jeden Fall. Der bedient sich nämlich ordentlich an dem Storytelling-Baukasten, inszeniert sich immer wieder als kämpferischer Held, was wir auch nach dem Anschlag im Juli 2024 gesehen haben. Da war er ja blutverschmiert und hob die Faust und schrie in die Kamera, Fight.
Ja, der amerikanische Held lässt sich ja einfach nicht unterkriegen. Er steht immer wieder auf.
Ja, also im Prinzip diese Erzählung des Heroes, das dominiert die amerikanische Politik. Und man muss auch sagen, das spaltet auch die US-Gesellschaft. Und genau darum geht es in dieser Folge.
Denn die Medien tragen schon lange einen großen Teil zu diesem Riss bei und leiden gleichzeitig darunter.
Ein Präsident der jüngeren Vergangenheit hat uns für viele Menschen zu sowas wie Bösewichten gemacht. Er hat Journalistinnen und Journalisten zum Feind des Volkes erklärt.
Als Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde, hat er den Begriff Fake News benutzt. Und plötzlich sprachen auch Lokalpolitiker von Fake News. Wir hatten einen Stadtverwalter, der bei einer öffentlichen Versammlung sagte, alles, was in der Poststar steht, ist ausgedacht.
Hallo, ihr hört den Terra X Podcast, Der Riss. Es geht um die USA und die große Frage, wie dieses wunderschöne Land an einem Punkt angekommen ist, an dem seine Demokratie auf dem Spiel steht. Und wir sind eure Hosts. Ich bin Siani-Sophia Höder, Journalistin und Autorin.
Und ich bin Tong Jin Smith, Politikwissenschaftlerin und Journalistin. Ja, der tiefe Riss, der das Land, die Gesellschaft, alles durchzieht, zeigt sich jetzt, wo Donald Trump zur Wahl steht, so deutlich wie noch nie zuvor. Beim Beten, vor Gericht, bei der Frage, wo du wohnst, auf welche Schule du gehst, was du isst, wie lange du leben wirst und wie viel Geld du in diesem Leben jemals verdienen wirst. Und natürlich immer und überall beim Thema Race. Alles, wirklich alles in den USA ist politisch. In dieser Podcast-Serie geht es darum, wie es dazu gekommen ist.
Aber wir sind natürlich viel mehr als ein History-Podcast. Unser Motto ist frei nach dem Schriftsteller William Faulkner. Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen. Ich mache jetzt mit dir eine kleine Zeitreise und nehme dich mit in die frühen 2000er Jahre.
Okay.
Da ist nämlich Kenneth Tingley, ein zufriedener Zeitungsmacher mit einer großen Leidenschaft für Sport, insbesondere für die Sportberichterstattung. Im Jahr 1999 ist er Managing Editor beim Lokalblatt Poststar in Glens Falls in New York State. In den Jahrzehnten davor lief es ziemlich gut für die Zeitung. Sie steht finanziell solide da.
The 80s and 90s
In den 80ern und 90ern machten Zeitungsunternehmen viel Geld. Kleine Zeitungen hatten oft eine Gewinnmarge von 40-45%. Wir haben auch großzügige Gehaltserhöhungen bekommen. Man ist die Leiter immer weiter hochgeklettert.
Aber immer mehr kleine Zeitungen werden von großen Medienunternehmen aufgekauft. Die Gewinne der Kleinblätter treiben die Aktienkurse der Medienkonzerne in die Höhe. Aber diese Rechnung ging nicht ganz auf.
Das Problem war nur, diese Medienunternehmen haben all diese Zeitungen mit Krediten gekauft. Sie haben 1 Million bezahlt und gesagt, das stottern wir in 10 Jahren ab. Aber wir wissen ja, was dann passiert ist.
Was er damit meint, ist die Finanzkrise. Das Ergebnis: kleine Zeitungen streichen Stellen, müssen sparen und oft auch schließen. Zwischen 2005 und 2023 verschwinden 1/3 aller Zeitungen in den USA. Die meisten davon Wochenzeitungen. Die überleben, müssen Stellen streichen. Viele Lokalblätter, die mal Orte des Zusammenhalts für eine Community waren, sind nur noch ein Schatten ihrer selbst.
In meinen 20 Jahren als Redakteur habe ich also einen Auf und Ab erlebt.
Und dann zieht Donald Trump ins Weiße Haus. Tingley ahnt erst gar nicht, wie gravierend die Folgen für ihn und seine Kollegen und Kolleginnen sein werden.
Ich habe immer zu meinem Sohn und meiner Frau gesagt, dass ich nie aufhören werde zu arbeiten. Ich liebe diesen Beruf. Aber wenn man ihn nicht mehr so ausüben kann wie früher, wenn man Inhalte nur noch Korrektur liest und layoutet, nur noch stupide Aufgaben erledigt, dann ist es das irgendwann nicht mehr wert.
Die Medienlandschaft der USA begann aber schon viel früher zu wanken. Ein interessantes Zeugnis für die Anfänge von diesem Riss ist der Film Birth of a Nation. Hast du den schon mal gesehen?
Du meinst diesen Stummfilm,
der 3,5 Stunden geht? Ich habe den gestern Abend geschaut.
Also ich habe ihn noch nie gesehen. Insofern, lass mich überraschen.
Das ist völlig okay. Der ist von 1915. Ich habe ihn mir gestern Abend angeschaut. Und ich fasse nur ganz kurz die Handlung zusammen. Also, es geht um einen stark rassistischen Streifen mit dem Originaltitel The Klansman. Und der Klan bezieht sich hier nicht auf irgendeine Gruppe, sondern ist tatsächlich der berüchtigte Ku Klux Klan. In dem Film wird der Klan als eine Gruppe von Männern dargestellt, die versuchen, das Chaos nach dem Bürgerkrieg und die Ermordung Lincolns zu beseitigen. Das ist so eine dystopische Erzählung, dass schwarze Menschen quasi jetzt wählen können und mehr Rechte haben und sie übernehmen das ganze Land sozusagen. Mit der tatsächlichen Geschichte hat es wenig zu tun. Das ist aber ganz schwierig in dem Film dargestellt. Wie gesagt, ich habe den gestern geguckt, weil einerseits ist der sehr faktisch und in der zweiten Hälfte gibt es halt diese dystopische Erzählung. So die schwarzen Menschen, die gründen eine Miliz und nehmen die Stadt ein und flippen im Parlament aus.
Als der 1915 rauskam, da liegt der Bürgerkrieg und die Abschaffung der Sklaverei mehrere Jahrzehnte zurück. Wir sind zwar noch einige Jahrzehnte vor Beginn der Bürgerrechtsbewegung. Nichtsdestotrotz haben wir eigentlich keine Rassentrennung mehr. Der Fakt, dass der Film damals so gedreht wurde und diese sehr rassistische Geschichte, in der zum Beispiel auch viel mit Blackface noch gearbeitet wurde, so erzählt werden konnte und so erfolgreich war, sagt sehr viel über die öffentliche Meinung der USA 1915 aus. Der Film wurde im Weißen Haus gezeigt und man spricht sogar davon, dass der Film so eindrucksvoll war, dass er als Rekrutierungsfilm für den Ku Klux Klan fungiert hat, der zu dem Zeitpunkt zumindest nicht mehr voll existent war.
Die Person, die du gerade gehört hast, das ist Alexandra Schenke, Filmwissenschaftlerin am Amerika-Institut der LMU in München. Und sie beschäftigt sich mit der Geschichte Hollywoods, mit politischen Feindbildern und amerikanischen Heldenfiguren im US-Spielfilm und wie die Weltgeschichte durch die Blockbuster-Linse erzählt wird.
Ich glaube, Filme als historische Quelle zu verwenden für die Geschichte, die sie darstellen, ist sehr schwierig. Aber Filme zu verwenden als historische Quelle für den Produktionszeitraum, das kann sehr spannend sein. Und da kriegen wir sehr viele Einblicke.
Die weiße Mehrheitsgesellschaft feiert,
Birth of a Nation, sagt Alexandra Schenke. Genauso übrigens auch wie Vom Winde verweht, der Klassiker.
Wenn man sich Vom Winde verweht anschaut, wie der Film mit Sklaverei umgeht, wie der Film mit den Südstaaten umgeht und den Kontext für den Bürgerkrieg erklärt, die Nostalgie, die mitschwingt für die Südstaaten, auch wieder der Fakt, dass der Film zu dem Zeitpunkt so gedreht wurde und dann so erfolgreich war. War ja ein enorm erfolgreicher Film, auch bei der Oscarverleihung 1940. Sagt uns wahnsinnig viel über den öffentlichen Diskurs und die öffentliche Meinung in den USA zu der Zeit.
Und es ist auch interessant, was international zu der Zeit passiert. 1941 nämlich greifen die USA in den Zweiten Weltkrieg ein und gehen daraus gestärkt hervor. Sie sehen sich selbst als Kämpfer für Freiheit und Demokratie. Das ist im Prinzip dieses Selbstbild der USA.
Das spielt da sicherlich mit rein, dass natürlich die USA nach dem Zweiten Weltkrieg eine niemals dagewesene globale Dominanz erreicht haben, die Bevölkerung einen niemals dagewesenen Wohlstand erreicht, die Depression der 20er, 30er Jahre ist endlich vorbei, den Leuten geht es gut. Wir kennen ja alle diese Filme, die in den 50er Jahren spielen, also das Wirtschaftswunder, das bei uns dann auch ankommt, dass da natürlich das nicht nochmal ganz anders manifestiert. Das heißt, das Land ist sehr selbstbewusst, man ist sich auch im Grunde einig darüber, dass man auf der guten Seite der Geschichte steht. Das heißt, man ist sehr mit sich im Reinen.
Das ist Michael Butter, Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen. Wir haben ja jetzt schon viel über Filmgeschichte gehört. Jetzt in den 50ern, 60ern sind wir aber auch mittendrin im Fernsehzeitalter. Und das sorgt dafür, dass der Präsidentschaftswahlkampf 1960 besonders spannend wird. Der Demokrat John F. Kennedy tritt an gegen den republikanischen Hardliner Richard Nixon. Und es gibt zum allerersten Mal in der Geschichte ein Fernsehduell.
Good evening. The television and radio stations of the United States and their.
Es ist ein richtiges Spektakel. Immerhin steht seit Mitte der 1950er in jedem zweiten Haushalt ein Fernseher.
Ja, und über 100 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen verfolgen zumindest einen Teil, also mindestens vielleicht eine dieser Debatten. Es sind ja vier insgesamt. Und die meisten haben die erste Debatte gesehen. Und man sagt ja, einer der Gründe, warum Kennedy die Präsidentschaftswahl letztendlich gewonnen hat, sei, weil er der attraktivere, hübschere Mann gewesen sei.
Ja, Looks spielten von da an eine Rolle. Und das Fernsehen fördert die Rivalität zwischen den beiden Parteien. Trotzdem gibt es in den 1960ern ein Thema, das alle verbindet, der Kalte Krieg. 1961 wird die Berliner Mauer gebaut. 1962 folgt dann die Kuba-Krise. Auf einmal ist die Angst vor dem Atomkrieg real und die Angst vor dem Kommunismus erst recht. Alexandra Schenke hat uns erzählt, dass der Film Body Snatchers, zu Deutsch Die Invasion der Körperfresser, ein gutes Beispiel für Filme aus dieser Zeit ist.
Es ging dann ganz oft eher um ideologische Unterwanderung oder um eine Art von Invasion, die den amerikanischen Way of Life bedroht hat, die dann auch wieder im Umkehrschluss enorm informiert haben, wie die amerikanischen Zuschauer drüber gedacht hatten, über dieses Feindbild.
Die 1960er sind also eine Zeit, in der sehr viel los ist. Neben dem Kalten Krieg haben wir die Bürgerrechtsbewegung, den Vietnamkrieg, die Friedensbewegung, Hippies, Woodstock, da gibt es viel zu berichten. Der Riss in der Gesellschaft wird hier zum ersten Mal richtig deutlich. Was die 60er Jahre zu einer guten Zeit für den Journalismus macht. Gerade Lokalzeitungen geht es damals richtig gut. Sie prägen das Leben der Gemeinden, weil sie nationale Ereignisse mit dem Alltag der Menschen vor Ort verknüpfen. Aber lass uns doch mal einen Schritt weiter zurückgehen. Das First Amendment, also der erste Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung, garantiert 1791 Pressefreiheit und Meinungsfreiheit. Das ist super und vor allem auch total wichtig, aber im Prinzip auch der Ursprung eines Problems, das wir heute in einer postfaktischen und mit Desinformation zersetzten Gesellschaft eigentlich ganz gut kennen. Weil es gibt keine klaren Grenzen, was unter Meinungsäußerung fällt. Das bedeutet, dass Menschen auch falsche Informationen, Hassreden oder unwissenschaftliche Behauptungen verbreiten können, ohne rechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen. Das wird als legitime Meinungsäußerung angesehen. In den USA gibt es sogar eine Regelung dafür, die Fairness-Doktrin.
Die wurde 1949 eingeführt. Bei der Berichterstattung über kontroverse Themen von öffentlichem Interesse müssen alle Meinungen dargestellt werden. Und wenn eine gesellschaftliche Gruppe sich nicht entsprechend dargestellt führt, muss Platz eingeräumt werden.
Vor dem Hintergrund ist es vielleicht ganz interessant zu wissen, dass Sendefrequenzen, also für Radio und Fernsehen, eben als öffentliches Gut angesehen werden. Und alle Bürgerinnen und Bürger eben das Recht darauf haben, ihre Position abgebildet zu sehen, sowohl im Radio als auch im Fernsehen. Und damit ist eigentlich schon angelegt, was dann alles ins Wanken kommt, als die Fairness-Doktrin dann wieder abgeschafft wird.
Genau, sie wird abgeschafft. Wait for it. Dazu kommen wir noch. Aber erstmal ist die Regel, nur wer die Doktrin einhält, bekommt eine Sendelizenz. Und das Stichwort Sendelizenz bringt uns jetzt zu Hank Whitmore. Die Medienbranche in den 60ern ist damals sein Zuhause.
Ich habe mein Studium im Jahr 1963 beendet. Eine Zeit lang habe ich als Schauspieler gearbeitet und dann wurde ich Zeitungsreporter in meiner Heimatregion Westchester County in der Nähe von New York City. Ich habe auch für zwei Radiosender gearbeitet. Ich war Journalist und eine Art Tausendsasser. Ich habe den Job geliebt, ich habe das Schreiben geliebt und von den vielen Jobs konnte ich ganz gut leben.
Whitmore ist heute 82 Jahre alt und genießt seinen Ruhestand in einem ruhigen Vorort in der Nähe von New York. In den 60ern wollte er einfach nur schreiben und erlebt dabei eine Zeit, in der sich die USA rasant verändern. Der Journalismus spielt dabei eine große Rolle.
Man kann sagen, einige Journalisten und Journalistinnen waren Helden. Zum Beispiel Woodward und Bernstein mit ihrem Buch All the President's Men über die Watergate-Affäre. Angefangen hat es mit kleinen Geschichten in der Washington Post, die dann immer größer wurden. Und am Ende haben sie die Welt verändert. Das ist eine Heldengeschichte.
Die Watergate-Affäre. Journalisten decken auf, dass der amtierende Präsident Richard Nixon, der 1969 dann ins Amt kommt, seine demokratischen Kontrahenten abhören lässt, woraufhin er zurücktritt.
Ein prägender Moment.
Ja, ich meine, im Prinzip war das die goldene Ära des Journalismus, in der ein Journalist oder eine Journalistin, wie du schon gesagt hast, zum strahlenden Held oder zur mutigen Heldin avancieren konnte und das Böse, zurück zur Hero's Journey, ans Licht bringt. Das Weiße Haus, das früher als moralisches Vorbild galt, verliert zunehmend das Vertrauen der Menschen.
Ja, und auch journalistisch ist es eine Herausforderung. Zum einen hast du eben Investigativrecherchen, die sowas wie Watergate ans Tageslicht bringen, aber auch andere Skandale und Missstände. Und gleichzeitig gibt es aber auch eine andere Bewegung, die nennt sich New Journalism, wo im Grunde genommen so literarische Elemente in den Journalismus einfließen. Und es sind so Bücher wie In True Blood von Truman Capote, die den Journalismus als Tätigkeitsfeld auch massiv verändern.
Du meinst, dass es reportagiger wird und auch szenischer erzählt wird?
Richtig. Also das ist sozusagen das Gegengewicht zu diesen sehr trockenen, straightforward Nachrichten. New Journalism ist ja im Grunde genau das Gegenteil davon.
Und man muss ja auch dazu sagen, es ist ja nicht so, als hätte es davor keine Probleme gegeben, wie Sklaverei etc. Nur jetzt mit den neuen journalistischen Formen und diesem neuen Journalismus kommen sie auch ans Licht.
Genau, Dinge werden sichtbarer.
Genau, und das wirkt sich auch auf Hollywood aus. Diese heile Welt mit ihren klaren Feindbildern, wie man sie bisher kannte, die sind von nun an passé. Der Vietnamkrieg in den 60ern ist dafür ein gutes Beispiel. Während des Krieges traut sich kein Studio an das Thema heran, doch das ändert sich.
Und dann haben wir ja in den 70ern die New Hollywood-Bewegung, wo junge Regisseure von alten Hollywood-Konventionen abrücken und anfangen, so diese etablierten Helden- und Feindbild-Narrative ein bisschen umzudrehen und zu hinterfragen. Das ist die Zeit nach dem Vietnamkrieg, wo wir den Veteranen, oft komplexe Antagonisten und Antihelden, dann sehr vordergründig haben.
Genau, die Welt, wie sie von den Amerikanerinnen und Amerikanern wahrgenommen wird, verwandelt sich dadurch, um genauer zu sein, vor allem für die weiße Mitte und Oberschicht. Denn der Schein, den sie davor von Hollywood und auch von den straightforward journalistischen Berichterstattungen kannten, zerbricht und die Realität wird vielschichtiger. Sie zeigt sich als komplizierter, schmutziger, ungerechter und auf vielen Ebenen unsicherer.
Anfang der 60er haben ca. 90% aller amerikanischen Haushalte ein Fernsehgerät und in den 70ern können fast alle Amerikanerinnen im eigenen Zuhause Nachrichten aus der ganzen Welt oft live und oft in Farbe empfangen. Was gerade in den 70ern bedeutet, dass diese großen Krisen für die USA recht hautnah miterlebt wurden. Der Vietnamkrieg, von dem man oft als dem First Televised War spricht. Zum ersten Mal in der Geschichte sehen Amerikanerinnen Bilder vom Krieg bei sich zu Hause im Wohnzimmer mit wenig und teilweise gar keiner zeitlichen Verzögerung in Farbe, teilweise ungeschnitten, sehr unmittelbar und dadurch ja auch weniger konstruiert und weniger kontrolliert, als man es davor vielleicht jemals hatte.
Kommen wir zurück zu Hank Whitmore und ins Jahr 1980. Denn Whitmore hat damals am 1. Juni 1980 ganz hautnah miterlebt, wie eine Gruppe Unternehmer die Medienwelt nochmal ganz doll verändern.
Their dream was, if it is a cat up in a tree, they're going to keep the camera on the cat and see what.
Die Idee war, wenn irgendwo eine Katze in einem Baum sitzt, halten wir die Kamera so lange drauf, bis sie wieder unten ist. Über das Mädchen, das in den Brunnen gefallen war, wurde durchgehend berichtet. Manchmal in einer Infobox am Bildschirmrand, aber es wurde berichtet. Während etwas passierte, davor und danach. Das ist das Konzept der 24-Stunden-News. Wir wollen wissen, ob das Mädchen im Brunnen gerettet wird oder nicht. Und viele in den USA und der Welt haben eingeschaltet.
Was Whitmore beschreibt, ist die Geburtsstunde von CNN, dem Cable News Network. Die Idee von Gründer Ted Turner, 24 Stunden lang News senden. Und Hank Whitmore weiß ganz genau über CNN Bescheid, weil er ein Buch über die Gründung des Senders schreibt. Inside CNN. Der Sender will Nachrichten nicht mehr in 20 Minuten am Abend zusammenfassen. Er will immer draufhalten. Und dieses Mädchen, das in den Brunnen gefallen ist, von dem Hank Whitmore gerade gesprochen hat, das ist keine Metapher, das gab's wirklich. Eigentlich war es genau genommen ein Baby. Im Oktober 1985 fällt die 18 Monate alte Jessica McClure in einen Brunnen in Midland, Texas. Vor CNN wäre diese Info einfach nur ein kleiner Beitrag in den Abendnews gewesen, aber der Sender begleitet die Rettung konstant und live. Das kennen wir heute eigentlich ganz gut. Das ist im Prinzip, das Programm läuft ganz normal weiter und rechts unten im Bildschirmrand ist ein kleiner Kasten und parallel konnte man die ganze Zeit diese Brunnenrettaktion mitverfolgen. Und die Rettung dauerte am Ende 58 Stunden und CNN war fast die ganze Zeit dabei.
Irre. Ja. Ja, also ich meine, ganz viele historische Ereignisse sind im Grunde mit CNN verbunden und für uns hautnah und live erlebbar. Ob das jetzt der Ausbruch des Golfkriegs war in Bagdad, wo CNN, aber auch nicht nur CNN, sondern auch andere Fernsehsender, die Landung der amerikanischen Soldaten live gefilmt haben. Oder der Fall der Berliner Mauer oder woran ich mich halt sehr, sehr gut erinnern kann, ist 9/11.
Ja, ich auch. 9/11 ist auch ganz, ganz präsent in meinem Kopf und da habe ich auch das Konzept quasi von CNN gefühlt und verstanden.
Ja, spätestens da hat man es verinnerlicht.
Kommen wir nochmal zurück zu Hank Whitmore. Der wird nach der CNN-Gründung aus Atlanta nämlich angerufen und soll ein paar Filme für CNN machen und arbeitet von da an mit. Er fährt zum CNN-Headquarter und lernt den Sender kennen und vor allem auch den Gründer, Ted Turner. Der soll ein rastloser Mensch sein, sagt Whitmore.
Er bestellte mich zu sich und während wir redeten, machte er 5 andere Dinge gleichzeitig. So war er, ständig in Bewegung.
Ja, der liebte Multitasking. Ted Turner ist echt ein Phänomen. Er baut einen richtigen Mythos um CNN auf. Zum Beispiel sagt er bei seiner Eröffnungsrede, CNN wird senden, bis die Welt untergeht. Das Programm dafür hat er auch schon fertig. Es gibt tatsächlich ein CNN-Doomsday-Video, das könnt ihr euch auch im Netz anschauen. Das ist eine verpixelte Aufnahme, auf der eine Militärband Nearer My God to Thee spielt. Ich habe mir das Video auch angeschaut und es erinnert mich an die Szene aus Titanic, wo das Schiff singt und dieses Streichquartett genau dieses Lied spielt. Und am Ende sagte einer der Musiker ganz pathetisch, Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight. Und vermutlich stellt sich Ted Turner das genauso vor. Das Video taucht erst 2015 auf. Der ehemalige Praktikant Michael Balaban hat es auf der Webseite Gawker hochgeladen. CNN hat die Aufnahme auch bestätigt. Und es handelt sich um eine Videokassette und da soll tatsächlich die folgende Aufschrift draufstehen. Turner Doomsday Video, hold for release till end of the world confirmed.
Das ist ja wirklich sehr vorausschauend, wenn du so möchtest. Ne? Das,
Er ist vorbereitet.
Yes, sir.
Also nur so vom Stimmungsbild und vom Gefühl, das sind die 80er. Das ist im Prinzip eine ganz wilde Zeit im Medienbusiness. Kenneth Tingley, unser Lokalzeitungsmacher, beginnt damals sein Journalismusstudium an der Eastern Kentucky University und wird Sportreporter bei der Uni-Zeitung. Die Big Player sind aber Kabel- und Satellitfernsehen. Sie dominieren den Markt und mischen die Machtstrukturen ordentlich auf. Also wenn wir wieder zurück zu unserer klassischen Heroes Journey kommen, die ist sowas von vorbei, also beziehungsweise der Typ von Held ist sowas von vorbei. Es ist jetzt nicht mehr der charismatische Held mit einem hohen moralischen Kompass, nope. Es ist eher der Held mit den besten Tricks, ist jetzt gerade sehr populär. Und wir sind in einer Zeit, in der die Skrupellosen die Gewinner sind. Genau, das ist jetzt quasi die 80er, Top Gun ist cool, Hardbody-Filme sind gerade in den Kinos, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger. Es ist im Prinzip das Revival des starken Mannes, die Renaissance des Cowboys und es ist die Ära von Ronald Reagans Präsidentschaft.
Reagan hat sich ja sehr gekonnt inszeniert als Präsident, vor allem durch Fernsehen als Medium, sich zu inszenieren als starker Präsident, als solide Führungsfigur an der Spitze der USA. Und da lief auch viel über eine körperliche Darstellung. Von Reagan gab es wahnsinnig viele Bilder, Fotografien, aber auch Fernsehaufnahmen, wie er oft im Privaten auf seiner Ranch in Kalifornien Zäune repariert hat, mit Kettensägen gearbeitet hat, in Jeans und T-Shirt seine Pferde ausgeritten hat.
Genau, Ronald Reagan ist halt hands-on. Das ist ein Macher. Das zeigt er. Und das hat er aber auch gelernt. Denn Ronald Reagan kennt Hollywood. Er hat an 80 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Und diesem Hollywood-Präsidenten ist es wichtig, dass die USA sich nach all den Krisen der 60er und 70er wieder stark fühlen. Dafür will er seine Präsidentschaft nutzen. Reagan geht es halt darum, dass die Menschen sollen einfach wieder stolz auf die USA werden. Und da nutzt er Hollywood, weil für ihn spielt Hollywood eine große Rolle. Es ist nachgewiesen, dass das Militär damals an Drehbüchern mitschreibt.
Wäre die US-Mediengeschichte ein Film, dann hätten wir jetzt wieder alle aufgerappelt und bereit für die nächste Schlacht. Und Fun Fact, also das Militär schreibt heute noch an Drehbüchern mit oder beziehungsweise ermöglicht ganz viele Filme. Also ich denke an so einen Blockbuster wie Pearl Harbor. Ohne Unterstützung vom amerikanischen Militär nicht möglich. Also im Grunde immer da, wo das amerikanische Militär auftaucht und irgendwie eine positive Rolle in irgendeiner Form spielt, kannst du fast immer davon ausgehen, dass sie selbst in irgendeiner Weise daran beteiligt sind.
Genau, dieses militärische Narrativ der 80er, das sind genau die Geschichten, die Reagan möchte. Es geht um die technische Überlegenheit, klassische Rollenbilder sind wieder auf dem Bildschirm. Indiana Jones ist ein Cowboy, der mit Peitsche gegen Nazis kämpft, wo ich, by the way, immer Gänsehaut bekomme, wenn ich einen weißen Amerikaner mit einer Peitsche rumlaufen sehe, nach 300 Jahren Sklaverei, wo die Peitsche ein Schlüsselinstrument quasi war. Also es geht durch und durch um den weißen Helden, den weißen Star. Und Ende der 80er passiert noch etwas. Wir haben es schon ein bisschen angespoilert. Die Fairness-Doktrin wird wieder abgeschafft.
Aber dieser Moment in den 80er Jahren, wo diese Doktrin eben aufgehoben wird, ist ganz entscheidend für eine Veränderung des Mediensystems.
Das schauen wir uns gleich genauer an. Aber erstmal für ein bisschen Kontext. Wir sind langsam in den 1990ern. Eine Zeit, in der die USA eigentlich ziemlich zufrieden mit sich selbst ist. Der Kalte Krieg ist vorbei, die Sowjetunion in Trümmern. Im Ersten Golfkrieg und bei der Befreiung Kuwaits konnten die USA wieder ihre militärische und moralische Überlegenheit unter Beweis stellen. 1996 kommt dann Bill Clinton ins Amt, der 42. Präsident der Vereinigten Staaten. Diese Zeit wird oft als die goldenen 90er beschrieben. Es ist auch Hollywoods Versöhnung mit den neueren Geschichten der USA. Es ist die Zeit von Forrest Gump, ich habe den Film geliebt, Forrest Gump, von Saving Private Ryan, in Deutschland bekannt auch der Soldat James Ryan. Hast du den gesehen?
Ja. Und zwar im Kino, und der ist ja sehr lang, der hat ja Überlänge. Also ne, Steven Spielberg, so eine, selbst so eine Ikone, hat aber auch ganz viele so popkulturelle Beiträge geschaffen, die so ein bisschen auch die amerikanische Identität mitdefinieren in den 80er und 90er Jahren. Und dieser Kriegsfilm Saving Private Ryan geht wieder zurück in eine Zeit, in der das amerikanische Militär sehr heldenhaft ist. Eine Familie, die hat fast alle Söhne verloren. Einer ist noch am Leben, nämlich dieser Private Ryan. Private ist in dem Fall ein Rang. Und dann wird ein Kommando losgeschickt, um diesen Jungen zu retten, damit die Mutter nicht komplett alle Kinder verliert. Eine emotionale Geschichte basiert auch auf einer wahren Geschichte etc. Und man muss aber auch sagen, der Film scheint wirklich sehr realistisch zu sein. Also in der Darstellung von Krieg, auch die Darstellung von Menschlichkeit. Also es ist nicht mehr diese klare Schwarz-Weiß-Malerei, wenn man sich frühe Kriegsfilme anguckt oder auch die Darstellung von Deutschen in vielen Kriegsfilmen, dann kommen sie ja einfach nur rüber als diese stumpfen, verblendeten Nazis. Und in diesem Film gibt es eine gewisse Differenzierung. Es gibt eine gewisse Menschlichkeit.
Der Film kam unfassbar gut in den USA an. Der Soldat James Ryan wird oft für seine realistische Darstellung des Krieges und seine emotionale Tiefe gelobt und erhielt auch mehrere Oscars.
Es gibt ForscherInnen, die argumentieren, dass Saving Private Ryan das Zeichen dafür ist, dass man Vietnam filmisch überwunden hat. Dass es zu dem Zeitpunkt in den 90ern wieder in Ordnung ist, amerikanische Soldaten in Uniform auf dem Schlachtfeld im Kriegskontext zu zeigen, die amerikanische Flagge schwingend, und sie gewinnen am Ende den moralisch guten Krieg. Dieses Konzept vom Good War, gekämpft und gewonnen vom Good American. Und dass das in den 90ern wiederkommt, ist meiner Meinung nach kein Zufall.
Genau, die mediale Außendarstellung der USA ist so. Die USA der 90er sind ein Land, das sich nicht durch reine Stärke definiert, sondern durch Diplomatie und Recht. Sie sind die guten Weltpolizisten, die nur zur Waffe greifen, wenn wirklich alle anderen Wege gescheitert sind. Aber so glorreich sind die 90er natürlich nicht. Bill Clinton hat ein 200 Milliarden Dollar Haushaltsdefizit und löst nebenbei durch einen Sexskandal mit seiner Praktikantin Monica Lewinsky einen riesigen Skandal aus, der das Vertrauen der Menschen in die Politik noch weiter erschüttert. Gleichzeitig verändert sich die Medienumgebung extrem. Das Kabelfernsehen dominiert im TV, Talkradios den Rundfunk. Und im Hintergrund entwickelt sich auch das Internet ab den 2000ern und stellt nochmal die Informationswelt ordentlich auf den Kopf. Ohne die Fairness-Doktrin können nämlich radikale Meinungen ohne Gegenmeinung laufen. Ganze Sender, sei es jetzt in Radio oder im Fernsehen, machen keinen ausgewogenen Journalismus mehr. Sie vertreten eine klare politische Agenda.
Diejenigen, die eben ein Interesse daran hatten, ihre sehr radikalen Positionen in die Öffentlichkeit zu bringen, die oft dann eben auch sehr finanzstark waren, haben das sehr stark ausgenutzt, indem eben eine Reihe von Sendern entstanden sind, die wirklich seitdem ganz stark Politik machen, sich ganz eindeutig positionieren, wo man immer nur noch eine bestimmte Perspektive auf die Welt bekommt. Der wichtigste davon, viel mehr als ein kleiner Kabelsender, ist natürlich Fox News.
Fox News startet 1996 und ist heute der meistgesehene Nachrichtensender in den USA. Gegründet wurde er vom australischen Medien-Tycoon Rupert Murdoch. Hier ist er der Medienmogul, den ich vorhin schon mal angekündigt habe, und er ist rechtskonservativ. Sein Einfluss auf den US-Medienmarkt und auf die Politik ist gewaltig. In den 70ern steigt er mit seiner News Corporation in den US-Markt ein. Und da beginnt sein stetiger Aufstieg. Denn er kauft ganz viele Medien ein. Die New York Post, verschiedene Magazine und neu gegründete Boulevardblätter. 1985 bekommt er die amerikanische Staatsbürgerschaft und jetzt darf er in den USA eigene Rundfunksender starten und besitzen. Doch seinen großen Coup landet er mit Fox News. Der Slogan ist fair and balanced, was ja indirekt sagt, dass alle anderen nicht fair und ausgeglichen sind.
Don't get me started, wirklich. Also das Absurde ist ja, hier werden ja nicht Nachrichten ausgestrahlt, also im klassischen Sinne, ne, von wegen fair and balanced, sondern es werden quasi Meinungen über Nachrichten verbreitet. Je emotionaler, desto besser. Und so catcht man hier eben die Zuschauerinnen und Zuschauer. Mhm. Und das mag halt für Mr. Murdoch unheimlich profitabel sein, aber es wirkt sich halt total negativ auf das amerikanische politische System aus oder auch auf die Informiertheit der Gesellschaft.
Und man würde ja meinen, Rupert Murdoch, konservativ, nicht so nah an Fakten. Eigentlich sollte er ja ein riesen Trump-Fan sein und Trump und er sollten ja große Freunde voneinander sein. Aber das ist zu Beginn bei der ersten Präsidentschaftskandidatur nicht der Fall. Da ist der Murdoch nicht so begeistert von Trump. Das ändert sich aber, weil Murdoch merkt, dass Themen über Trump ordentlich Einschaltquoten bei seinen Sender reinbringt. Und wo wir gerade bei Donald Trump sind, seine Präsidentschaft, und jetzt kommen wir langsam zu den sozialen Netzwerken, macht die Medienlandschaft noch komplizierter. Denn sein Team nutzt die sozialen Medien, was nicht neu ist, das hat Barack Obama auch schon gemacht. Er gilt ja als erster Twitter-Präsident, der die sozialen Medien klug eingesetzt hat, um über seine Politik zu informieren. Davon hat Trump auf jeden Fall gelernt, aber er setzt einen ganz anderen Ton, denn plötzlich sind Hass und Hetze ein Massenphänomen.
Und die Ironie ist ja, das ist ja in Amerika verfassungsmäßig geschützt. Also während wir in Deutschland sagen, Hate Speech, Rassismus, solche Dinge sind eben keine Meinung, das gehört auch nicht zur freien Meinungsäußerung, ist das in den USA ein kleines bisschen anders. Da sind die Grenzen verschwimmender. Ich würde sagen, das ist so eine Grauzone. Ja, und plötzlich ist es okay, über politische Gegner wirklich ganz krass Dinge zu sagen, die unter die Gürtellinie gehen und die verunglimpfend, diskriminierend sind.
Genau, also dieser Ton, den du jetzt beschrieben hast, der wirkt sich auch auf die amerikanischen Tageszeitungen aus. Erinnerst du dich noch an Kenneth Tingley, unseren Lokalreporter?
Natürlich.
Ja, bei ihm geht es ganz schön ab mit diesem neuen Ton. Ein Lokalpolitiker behauptet, dass seine Zeitung lügt. Und dann hat er auch noch Streit mit einem lokalen Krankenhaus, das sein Werbekunde ist. Ich beschreibe mal ganz kurz den Fall. Das war so, das Krankenhaus hat über Jahre heftige Verluste gemacht. Recherchen von Tingleys Team ergeben, dass diese Verluste eigentlich viel größer sind, als das Krankenhaus ursprünglich behauptet hat. Und über all das haben sein Team und er berichtet, was ja eigentlich ganz normal ist. Ich meine, eine vierte Gewalt, dafür ist der Journalismus da. Aber was jetzt neu ist, das war, dass nach dieser Recherche hört die Führung des Krankenhauses auf, mit der Zeitung zu sprechen. Sie veröffentlichen eine Gegenmeinung auf ihrer eigenen Webseite und rufen dazu auch noch auf, die Poster nicht mehr zu kaufen. Und dann schaltet sich auch noch der Verleger der Poster ein und er fordert, dass die Artikel von der Zeitung über das Krankenhaus geändert werden. Er will nämlich, dass die Poster positiver über das Krankenhaus berichtet.
Was ist das, Journalismus oder PR?
Ja, du, wart mal. Also es wird dann interessanter, wenn man sich genauer anschaut, wer dahinter steckt und was hinter den Kulissen passiert. Weil die Poster gehört nämlich zu Lee Enterprises. Das ist das viertgrößte Zeitungsunternehmen des Landes. Und bei Lee Enterprises gehen fast 100% der Spenden von den Mitarbeitenden an die Republikaner.
Ja, da kann man ja schön die politische Einstellung herauslesen.
Ja, und auch vielleicht ein bisschen besser verstehen, warum und wie das da abgelaufen ist. Und Tingley, unser leidenschaftlicher Journalist, der will das damals nicht hinnehmen. Niemand darf ihm und in seine Redaktion sich einmischen.
Je mehr Leitartikel wir geschrieben haben, desto größer wurde der Druck des Verlegers. Immer mehr sollten wir rausnehmen. Und am Tag nach der Präsidentschaftswahl sollten wir einem unserer wichtigsten Redakteure kündigen. Jeder kann da seine eigenen Schlüsse ziehen. Aber ich sehe da einen Zusammenhang.
Ja, 2020, ein Jahr nach dem Konflikt mit dem Verleger, geht Ken Tingley in Rente. Ihm ist es einfach zu viel. Er hatte so viel Druck, er musste mal Rendite aus der Zeitung rausholen. Er musste die ganze Zeit seine journalistischen Standards verteidigen und musste gegen die Eingriffe des Verlegers kämpfen. Und Tingley, der konnte halt nicht mehr.
Ich habe den Job immer gerne gemacht, solange wir noch richtigen Journalismus machen konnten. Aber 2020 wurde klar, dass das nahezu unmöglich geworden war.
Ja, Tingley, der erwärmt mein Herz so ein bisschen, ne? Also weil er jetzt so ein richtiger, mit Herzensblut ein Journalist ist. Und zwar ist er in Rente gegangen, aber er hört natürlich nicht auf. Heute schreibt Hingley einen Newsletter und er hat auch das Buch The Last American Newspaper veröffentlicht. Die Zeitung, die gibt es immer noch, aber in der Lokalredaktion arbeiten nur noch wenige Kolleginnen und Kollegen. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, Lokalzeitungen sind eben ein Modell von gestern. Es gibt ja auch andere Medien, über die sich Menschen informieren können. Doch Ken Tingley ist anderer Meinung. Das Ende lokaler Zeitungen hinterlässt seiner Meinung nach eine große Lücke.
Im Wesentlichen erzählen Zeitungsjournalisten und Journalistinnen Geschichten. Und die Menschen lesen gerne Geschichten über normale Menschen, über die Höhen und Tiefen in deren Leben. Deshalb ist es wichtig, genau diese Geschichten zu erzählen. Aber das tun wir nicht mehr.
Ja, im Prinzip, was er beschreibt, sind News Deserts. Also wenn es in einer Region, in einem County oder in einer Stadt keine eigene Zeitung mehr gibt, dann sind es Nachrichtenwüsten, also News Deserts. Und es gibt noch eine weitere Entwicklung. Und zwar der Medienwandel der 90er Jahre und das Zeitungssterben der 2000er haben zu diesem gespaltenen Publikum geführt. Und das sorgt auch für was ganz anderes. Das sorgt für ein Comeback von Verschwörungstheorien. Klingt jetzt nach einer weirden Frage, aber hast du schon mal Akte X gesehen?
Nee, hat mich nicht so richtig gecatcht, aber ich weiß genau, was du meinst. Also es war halt so ein Ding. Es ist halt popkulturell so ein Einschnitt auch und bedingt auch ein ganzes Genre, also ne, von Verschwörungserzählungen.
Ja, absolut. So als kurze Zusammenfassung, das ist eine Serie, die folgt den FBI-Agenten Fox Mulder und Dana Scully, die als Teil einer Special-Einheit, die X-Akten abarbeiten und diese Abteilung untersucht unerklärliche Phänomene, paranormale Ereignisse und Verschwörungstheorien. Und ich bin da bei dir. Ich habe Akte X auch nicht gesehen, weil es war einfach zu scary und ich war zu jung. Aber ich weiß auch, dass es so ein Riesenphänomen war und dass ganz, ganz viele Menschen diese Serie gesehen haben und so begeistert waren. Und ich habe das Gefühl, das war wie so ein Einschnitt, dass es dann normaler wurde zu sagen, ja, was die Regierung macht und was da passiert und wir wissen ja nicht und so. Dass da irgendwie, obwohl es so eine fiktionale Geschichte war, das Gefühl schon so herrschte, ein bisschen was kann ja dran sein.
Ja, also diese Dinge, die im Verborgenen ablaufen, wo man das Gefühl hat, ich lebe in der Matrix und da drüben gibt es sozusagen diese amerikanische Regierung, die zieht im Hintergrund die Fäden.
Ja, und im Prinzip beschreibst du da schon quasi Verschwörungstheorien in a nutshell, wobei ich es gar nicht unbedingt Verschwörungstheorien nennen möchte, sondern lieber Verschwörungserzählung, weil Theorie klingt ja irgendwie wissenschaftlich, faktisch, aber mit einer wissenschaftlichen Theorie hat das ja überhaupt nichts zu tun. Ich muss auch nochmal an The Birth of a Nation denken, mit dem Film haben wir ja begonnen und das ist ja auch so eine Vermischung wie bei Akte X, eine Vermischung mit einer existierenden Sache. Das FBI gibt es und bei The Birth of a Nation gibt es auch den Civil War. Es gibt das Attentat an Lincoln und dann der Rest ist einfach frei erfunden. Und solche Verschwörungserzählungen an sich, die gibt es schon sehr, sehr lange.
Verschwörungstheorien blühen im 18. Jahrhundert, im Zeitalter der Aufklärung, so richtig auf, weil sie eine Antwort sind auf die Entzauberung der Welt. Man glaubt nicht mehr an diesen großen göttlichen Schöpfungsplan, wonach alles, was passiert auf Erden, irgendwo Sinn ergibt, weil es uns immer ein kleines Stückchen näher ans Ende der Geschichte und das jüngste Gericht bringt. Man ist aber auch noch nicht in der Lage, einfach Chaos und Zufall zu akzeptieren und in diese entstandene Lücke stoßen jetzt Verschwörungstheorien, indem sie das Sinndefizit auffüllen. Denn Verschwörungstheorien behaupten dann immer noch, alles wurde geplant, alles läuft auf ein gewisses Ziel hin, aber es ist halt nicht mehr Gott, der die Strippen in der Hand hält, sondern es sind die Verschwörer.
In den 90ern werden in Talkradios und auf Fox News Verschwörungsgeschichten einfach mit aktueller Politik vermischt. Und dann kommt der 11. September 2001. Da ist das Land erst vereint und schockiert, aber schon nach ein paar Tagen gibt es die ersten Verschwörungsgeschichten. Die Terroranschläge werden in Frage gestellt. Der Amateurfilm Loose Change fängt genau dieses Gefühl im Jahr 2004 ein. Das wurde von so einem kleinen Produktionsteam finanziert und die Botschaft ist ganz klar. Die US-Regierung soll die Anschläge selbst geplant haben. Der Film ist im Prinzip der erste Verschwörungsfilm, der im Internet so richtig durch die Decke geht. Mehr als 10 Millionen Mal wurde er alleine im ersten Jahr auf der eigenen Webseite von dem Film angeschaut. Das war damals neu. Heute kennen wir das ganz gut. Mit YouTube, Twitter und noch vielen anderen sozialen Netzwerken gibt es sehr viele Verschwörungsgeschichten oder radikale Ansichten, die dort geteilt werden. Aber Loose Change war sozusagen der Start. Und obwohl die ganzen Thesen, die in dem Film behandelt werden, kritisiert und schon längst widerlegt wurden, hat der Film immer noch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Er ist aber auch ein gutes Beispiel dafür, wie stark das Vertrauen in die Politik schwindet. Dieses Misstrauen ins Establishment, das nutzt Trump später für sich, indem er beispielsweise von Dry up the Swamp spricht, das man so übersetzen kann als den Sumpf der Korruption trocken zu legen. Und der Gipfel dieser Entwicklung ist, Stand heute, die Big Lie. Also die Behauptung der Trump-Anhänger, dass die Präsidentschaftswahl 2020 durch massiven Wahlbetrug zugunsten für Joe Biden und von Donald Trump gestohlen wurde. Wer an den Wahlsieg von Biden glaubt, der wird von den Trumpisten für jemanden gehalten, der die Wahrheit nicht anerkennen möchte.
Ja, das ist so ein Spiel, ne? Und letztendlich geht es auf Steve Bannon zurück. Wenn man sich vielleicht an ihn erinnert, er war mal Chefredakteur von Breitbart oder Breitbart, wie man in den USA sagen würde, von diesem sehr rechtskonservativen, Verschwörungsnarrativ erzählenden Online-Medium. Und er hat mal gesagt, flood the zone with shit. Also man soll so viel manipulative Inhalte streuen, dass am Ende niemand mehr weiß, was wahr ist und was nicht. Also sozusagen diese Verwirrung zu erzeugen. Und letztendlich kann man auch sagen, dass beim aktuellen Wahlkampf auch genau diese Art der Verwirrungsstiftung und entsprechenden Verschwörungserzählung wieder eine Rolle spielt.
Ja, man kann festhalten, die USA sind in ihrer Wahrnehmung gespalten. Und diese Erfahrung macht auch unser Journalist im Ruhestand, Hank Whitmore.
In my family, you'll have some people watching Fox News.
In meiner Familie ist es ja auch so, dass einige, zum Beispiel meine Geschwister oder so, Fox News gucken. Ein Sender, der ja eher rechts steht. Und sie gucken dann nichts anderes. Und Leute, die andererseits CNN oder MSNBC gucken, schalten nie bei Fox ein. So entsteht eine Spaltung. Jeder guckt nur noch das, was er oder sie sehen will. Es gibt keine Vielfalt.
With each side is reinforced by what they watch. And they don't have that diversity.
Also wenn Sie den ganzen Tag Fox News schauen und vielleicht irgendwie Ihre lokale, ebenfalls sehr konservative Zeitung lesen, dann leben Sie halt wirklich in einer völlig anderen Welt als jemand, der den ganzen Tag MSNBC schaut und die New York Times abonniert hat. Sie haben völlig unterschiedliche Perspektiven auf die Welt.
Butter und Whitmore beschreiben die Spaltung ganz gut, aber um die Wurzel dieser Spaltung überhaupt verstehen zu können, müssen wir noch einmal zurückgehen. Nämlich ins Jahr 2005, denn das war zumindest laut einem Artikel von der New York Times the last normal year in journalism. Kannst du dir vorstellen, warum?
Ja, ich denke mal, das hat ganz viel mit den sozialen Medien zu tun, die dieser Zeit aufgekommen sind und insbesondere Facebook.
Und Facebook-Gruppen.
Man ist quasi seine eigene Redakteurin geworden und hat eigentlich nur noch die Themen gelesen und diese Videos geschaut, die einen wirklich interessiert haben. Und das führt eben dazu, wenn du dann auch noch diese ganze polarisierte amerikanische Medienwelt dazu nimmst, dass die Menschen sich immer mehr voneinander abwenden und es eben keine soziale Kohäsion mehr gibt. Also man kommt quasi gar nicht mehr überein.
Ja, und die sozialen Medien haben einen riesen Effekt auf das klassische Zeitungsbusiness. Denn als Facebook, Amazon und Google auf der Bildfläche erscheinen, ist das für einige Verlage das Ende. Womit wir wieder bei den News Deserts wären. Die gibt es in den USA, haben wir ja gehört, aber auch nicht überall. Harvey County ist ein Gegenbeispiel. Harvey County hat rund 34.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Es liegt in Kansas und Kansas könnte so ein klassisches News Desert sein. Groß, wenig bevölkert, im mittleren Westen der USA, traditionell republikanisch und auch die Heimat von eher konservativ, landwirtschaftlich geprägten Menschen. Die kleine Provinzhauptstadt ist Newton und hier sitzt die Redaktion des Harvey County Now. Eine Zeitung, die sich gegen die Krise behauptet.
Wie schön, eine gute Geschichte zum Abschluss.
Wir müssen jetzt noch mal diesen Hero's Journey Bogen finden. Ich möchte dir Joey Young vorstellen, ein lebensfreudiger Mensch mit strahlenden Augen, die eingeklemmt zwischen Baseballcap und Vollbart kaum zu sehen sind. Wenn man ihn anschaut, würde man eher an so einen Pickup-fahrenden Typen denken. Aber Klischees beiseite, Young und seine Frau besitzen und verlegen die Harvey County Now.
It's a small business and like you're right.
Es ist eine kleine Firma. Ich werde nicht reich damit, aber ich habe ein Haus, ich kann meine Rechnungen bezahlen und ein gutes Leben führen. Es ist ein profitables Unternehmen.
It's not a failing business.
Was den 39-Jährigen so zuversichtlich und positiv macht, ist ein ziemlich simples Rezept. Als Zeitung haben Young und sein Team sich der Gemeinschaft wieder geöffnet. Sie sind ein fester Bestandteil der Community, veranstalten Festivals wie das Blues Beer and Barbecue.
It's amazing how it's allowed us to connect with readers.
Es ist großartig. So kommen wir mit den Leserinnen und Lesern in Kontakt.
Aber das ist nur der Anfang. Im Jahr 2022 bekommt Joey Young einen Anruf von Terry Finman. Finman ist Professorin an der William Allen White School of Journalism and Mass Communications an der Universität Kansas. Sie sucht ein Versuchskaninchen und ist sich sicher, dass Joey Young perfekt dafür ist. Ich meine, wie viele Zeitungsverleger gibt es, die Konzerte organisieren? Finman wird zusammen mit Kolleginnen und Kollegen der Universitäten Colorado und Missouri in einem Experiment herausfinden, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, die Leserschaft wieder mehr an lokale Zeitungen zu binden. Vor allem möchte sie herausfinden, wie es ihnen gelingen kann. Dafür führen sie mit mehreren Menschen Umfragen durch. Sie wollen herausfinden, was ihre Wünsche und Vorstellungen sind. Und darauf basierend entwickeln sie ein Konzept, um genau das zu erreichen.
One of the questions they asked in the study was, how many of these readers had ever met a journalist?
Im Rahmen der Studie wurden die Leser und Leserinnen gefragt, ob sie je einen Journalisten kennengelernt haben. Und erstaunlich viele haben Nein gesagt.
That's insane.
Das ist doch verrückt. Wir erzählen Geschichten aus dieser Community. Wir sollten doch mit der Community interagieren. Die Menschen sollten uns kennen. Gerade in einer Kleinstadt in Kansas. Diesen Trend müssen wir umdrehen.
Young und sein Team, sie öffnen im Prinzip wieder die Türen. Und sie organisieren Konzerte und sogenannte monatliche Mingles. Das sind Meetups in Redaktionen, wo nach dem Feierabend Leser und Leserinnen vorbeikommen können, auf ein Bier und sich unterhalten können und die Redaktion kennenlernen können. Das Schöne ist, zu den Mingles kommt auch immer mal wieder gerne der Vorsitzende der Republikanischen Partei von Harvey County, der zunächst etwas zurückhaltend war, aber jetzt ein öffentlicher Freund der Redaktion ist. Er sponsert auch die Konzerte beim Beer, Blues und Barbecue und das nicht, weil er die Meinung teilt.
So when Jason's at these county Republican Party events and somebody complains about the newspaper.
Wenn Jason bei einer Parteiveranstaltung ist und sich jemand über die Zeitung beschwert, dann, das habe ich schon mehrmals gehört, verteidigt er uns. Er sagt, dass man nicht immer unserer Meinung sein müsse, aber wer ein Problem mit der Zeitung habe, solle einfach in der Redaktion vorbeikommen. Denn auch wenn man sich nicht immer einig ist, man kann mit uns reden und wir hören zu.
And so if you've got a problem with the paper, you should just go in there, talk with them. They're just normal people like us.
Joey Young ist ansteckend mit seiner optimistischen Art. Er macht Hoffnung, Lust auf die Zukunft. Er zeigt einen Weg, eine Lösung, wie wir die Spaltung der Gesellschaft überbrücken können. Zumindest oder gerade auf lokaler Ebene.
It's totally possible to break down these barriers just through connection.
Es ist möglich, diese Spaltung zu überwinden, indem man sich kennenlernt und miteinander spricht. Das ist im digitalen Zeitalter natürlich schwieriger. Aber das sind die Basics. Leg das Handy weg, mach die E-Mails zu, triff dich mit jemandem auf einen Kaffee oder auf ein Bier nach der Arbeit.
Go see someone in person. Go have coffee with them. Go have beer with them after work.
Also das ist doch ein toller Gedanke für den Schluss. Hier sieht man das noch einmal von der positiven Seite. Ja, wer weiß. Also vielleicht dreht sich das nochmal alles und die Hollywood-Storyline verändert sich, dass es nicht mehr um den Helden aus Joseph Campbells Hero's Journey geht, der um die Welt reist und Riesen bezwingt, sondern dass es vielmehr um die lokalen Helden geht.
Also dann doch ein Happy End wie im Hollywood-Film?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Das war die letzte Folge unserer sechsteiligen Serie Der Riss.
Wir sind Tongtin Smith und Siani Sophia Höder und wir sagen danke fürs Zuhören.
Natürlich war das nur ein kleiner Ausschnitt. Über die USA gäbe es noch so viel mehr zu erzählen. Vielleicht ein andermal.
Die Serie USA Der Riss ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF. Autor dieser Folge ist Jochen Dreyer.
Zum Redaktionsteam gehören außerdem Christian Alt, Martin Krinner, Luna Laufer, Jackie Makumba, Nicole Markwald, Dominik Schottner, Alexandra Thehn, Lisa Wölfel und wir, Siani Sophia Höder und Tongtin Smith.
Producerin USA Melanie Hillmann, historische Fachberatung Professor Michael Hochgeschwender von der LMU München, Audioproduktion Lenz Schuster, Distribution Shahika Tetik, Redaktion Kugel und Niere Johanna Baumann, Executive Producer Elisabeth Fee, Redaktion ZDF Heike Schmidt und Jens Monat.